Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast AI or Die. Und heute widmen wir uns ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt, nämlich das Thema Data Culture. Und da habe ich mich mit Marc mal so umgeguckt und habe gesagt, Mensch, ich möchte nicht nur Theoretiker haben, ich möchte mal Leute haben aus der Praxis, die wirklich Data Culture leben, implementieren, damit vorangehen, Vorträge halten, beim Kunden selber sind. Und dann habe ich gesagt, Mensch, da brauche ich die Janine Ellner. So, habe ich gesagt, die brauche ich jetzt bei mir im Podcast, habe bei Opitz angerufen, habe gesagt, hey, wie sieht's aus? Kann die mal vorbeikommen? Können wir mal über Data Culture schnacken? Dann hieß es, ja, machen wir sofort. Wir beide Termine gefunden und jetzt sitzen wir hier. Du atmest Data Culture, du bist Data Culture. Und habe ich gesagt, da machen wir doch gleich so eine Zwölferreihe raus und du bist immer wieder da, wir holen uns Gäste und du bringst immer wieder mal die Perspektive Data Culture rein. Moin Janine, ne?
Hi Andreas.
Hi, pass auf, wir steigen mal direkt ein. So,
ja.
Also oft habe ich so die Geschichte, die Leute sagen, ja, jetzt haben wir wieder so ein Buzzword, ne? Jetzt kommt wieder mal Data Culture um die Ecke, da haben sie sich ja wieder was Schönes ausgedacht. So, was ergegnest du denn diesen Leuten, wenn es heißt, ja, Data Culture ist einfach nur das nächste Buzzword, warum ist das denn eigentlich wichtig?
Naja, also wenn du keine Data Culture hast, dann bringen dir halt die besten Daten nichts. Du kannst jede Menge Daten haben und die können auch wirklich viel Inhalt haben und sehr viel Mehrwert liefern, aber nicht, wenn die Leute nicht damit arbeiten. Und dafür brauchst du halt diese Data Culture, damit die Leute tatsächlich ja wie selbstverständlich mit den Daten arbeiten.
Und das finde ich jetzt so spannend. Wenn wir jetzt darüber reden, das ist dann selbstverständlich, ne? Mhm. Und wenn ich jetzt aus meiner Beraterkarriere mal zurückschaue, würde ich halt immer so sagen, selbstverständlich ist erstmal gar nichts. Das heißt, die haben ja jetzt nicht auf uns gewartet. Wir setzen da jetzt Dashboards hin. Wir sagen, ihr macht jetzt Analytics und so weiter. Und jetzt sagen die alle, ja, geil, jetzt weiß ich jetzt durch die Daten, das benutze ich morgen. Ne? Und dann sind das ja auch schwere Themen. Wie geht das denn dann so los, damit du die Leute da hinkriegst, dass die ein bisschen selbstverständlicher mit den Daten umgehen? Was machst du denn so mit denen?
Also ich integriere die sehr gerne von Anfang an. Nehmen wir mal das Beispiel, wir haben bei Kongstar ein neues Tool evaluiert. Wir haben damals Pyramid Analytics ausgewählt und das haben wir nicht alleine gemacht als IT-Abteilung, sondern wir haben auch da schon die Fachseiten mit reingenommen. Und je mehr die Fachseiten wirklich in den kompletten Prozess involviert sind, und zwar von vorne an, also von der Datenmodellierung an, von der Datenbereitstellung an bis hin zu den Auswertungen, je mehr sie involviert sind, desto einfacher wird es, mit den Daten zu arbeiten, weil die Daten als ihre Daten ansehen und nicht als was, was sie einfach dahingestellt bekommen.
Das heißt, also ich vergleiche das ja oft mit diesen IKEA-Projekten, dass ich sage, wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass wenn ich ein Regal selber aufgebaut habe von A nach B, Z, so, und da steht es nachher, also es kann doch das hässlichste billige Regal sein und sehr einfach, aber ich weiß das dann halt sehr zu schätzen, weil ich selber im Prozess involviert war und genau diese Methodik wendest du jetzt beispielsweise da bei Conga und Pyramid, habt ihr das dann auch bei euch angewendet und habt gesagt, ja gut, da lassen wir die selber mit rein und die müssen selber auch irgendwie was machen.
Genau, also wir haben die wirklich von Anfang an mit einbezogen und wir bauen auch keine Dashboards für die Fachseiten dort, sondern wir lassen wirklich alles die Fachseiten selbst bauen. Und das ist genau das, was du sagst, dieses IKEA-Prinzip. Man identifiziert sich mit den Daten, man ist stolz auf das, was man geleistet hat, man ja, schätzt es wert und man verbreitet auch diese gute Botschaft, dass man das tatsächlich selber geschafft hat und animiert auch andere. Und das ist wirklich extrem wertvoll, wenn man eine Data Culture aufbauen möchte.
Okay, dann wäre also einmal so ein Pfeiler, den wir direkt machen können, ist, hey, du nimmst die Leute gleich von Anfang an mit. So, jetzt gibt es natürlich auch Unternehmen, sage ich mal, die haben ja schon mal was. Und da hat die IT jahrelang gearbeitet. Dann wird es gemacht, dann wird es auf die Leute losgelassen. Das ist dann ja so die Chance, dass ich jetzt, sage ich mal, den Entscheidungsprozess des Tools und dass sich alle wohlfühlen und so, da stelle ich ja später los. Was sind denn da so Maßnahmen, wo du sagst, ey, da kriegt ja die Leute aber auch nochmal gut eingefangen?
Also zum einen kann man natürlich die Fachseiten auch mit in so einen Review-Prozess mit reinnehmen, ne, dass man schaut gemeinsam, was haben wir denn, wo hapert es, dass man überlegt, was ist denn noch sinnvoll anwendbar, wo kann man vielleicht ein oder zwei Stellschrauben drehen, um die Sachen wieder ja, gangbar zu machen, ne, um die Daten oder auch die Reports, was auch immer da ja schon existiert, einfach wieder zum Leben zu erwecken, weil ganz häufig werden sie einfach nicht genutzt. Ja, und hier ist es tatsächlich auch extrem hilfreich, sich Unterstützer rauszusuchen, die tatsächlich vorher schon mit den Daten gearbeitet haben, die wissen, was sie da tun und die die anderen so ein bisschen an die Hand nehmen und leiten und mitnehmen.
Okay, das heißt, ich mache mal so ein paar Leute, gucke ich mir vorher schon mal raus, die dem Ganzen positiv gesinnt sind. Ne? Also ich suche jetzt mir nicht die schwersten Fälle, sondern ich suche jetzt erstmal diejenigen, wo ich denke, ey, das kann ja eigentlich ganz gut funktionieren. Ne? Und die nehme ich dann und mit denen entwickle ich so ein bisschen so Workshops und solche Sachen. Gehe ich da richtig? Also gehen wir da so in die richtige Schiene rein?
Genau, also ganz wichtig ist halt zu wissen, was hast du für Personen im Unternehmen und genau wie du das sagst, ich würde mir erstmal meine Unterstützer identifizieren, aber vielleicht auch die Verhinderer identifizieren, um zu schauen, wen habe ich denn im Hinterkopf, wo könnte es denn wirklich ein bisschen knifflig werden? Und die Unterstützer binde ich extrem ein, um vor allem die Mitte so ein bisschen abzufangen und ich weiß aber selbst, okay, ich habe so ein, zwei Fälle, die sind vielleicht etwas schwieriger und da darf ich dann nochmal etwas mehr Überzeugung Arbeit leisten. Na, aber das Mittelfeld ist eigentlich oft ein Selbstläufer, wenn du die Unterstützer hast.
Warum haben wir denn eigentlich ein Problem? Warum jubeln denn nicht alle Leute und sagen, hey, ich habe hier ein neues Tool, ich kann jetzt endlich meine Daten sehen? Warum ist denn nicht jeder, also was ist denn so deine Meinung oder warum glaubst du, warum ist es denn so, warum ist denn nicht jeder jetzt begeistert über so eine Transparenz, Chancen, Analyse, was zu sehen? Also warum ist nicht überall Jubelschrei?
Also ich glaube, das große Problem ist tatsächlich, dass sich die Leute teilweise Analytics nicht zutrauen. Das ist so ein riesen Buzzword, wie du vorhin auch schon sagtest, genau wie Data Culture. Und es ist auch extrem Technik und Mathematik belastet in den Köpfen. Und das sind so Sachen, die fühlen sich erstmal schwer an und man denkt, naja, ich kann kein Analytics, ich weiß überhaupt nicht, wo ich da anfangen soll. Und meiner Meinung nach ist das vollkommen falsch, weil jeder mit Daten arbeitet, unbewusst. Aber wenn man dem Kind einen Namen gibt und sagt, ihr müsst jetzt analysieren, ihr müsst Daten aufbereiten, ihr müsst mit Daten arbeiten, dann hat das was Schwerfälliges. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum sich viele Menschen in Unternehmen sehr schwer tun.
Wie kommt das? Es ist ja eigentlich krass. Also ich glaube, jeder weiß, der ja, sag ich mal, in den Unternehmen, die du ja berätst, sag ich mal, der leistungsstarke Mittelstand und auch, sag ich mal, größere Konzerne, da weiß ja jeder auch mittlerweile seit 10, 15 Jahren, dass Daten irgendwie wichtig sind. Trotzdem müssen wir da irgendwie eine Kultur etablieren und müssen uns da Workshops und müssen Personas identifizieren. Und dann, was haben die denn die letzten Jahre alle getan am Ende des Tages? Also warum gibt es denn noch immer Leute, die das dann überhaupt in Frage stellen, dass das sinnvoll ist, seine Überschneidungslieferanten zu sehen, dass ich den Preis drücken kann, dass ich neue Daten kriege? Hey, guck dir das mal an, da ist eine Chance, da könnten wir in den Markt reingehen, da könnten wir was machen. Wie kann das sein, dass Leute da noch irgendwie Angst haben? Zusätzliche Arbeit oder wie kommt das?
Zusätzliche Arbeit ist es auch ganz oft, muss man schon sagen. Die Leute, die Analytics dann noch zusätzlich machen sollen, die stecken ja knietief in ihrem Tagesgeschäft. Das heißt, die haben unter Umständen Aufgaben in der Vertriebssteuerung oder im Marketing und das sind operative Aufgaben. Und diese Analysetätigkeiten, die kommen meistens on top. Und das ist nicht unbedingt das Feld, in denen sich die Fachseiten wohlfühlen. Ne? Das ist nicht die Expertise. Ja, natürlich ist es klar, das muss gemacht werden und es ist auch extrem wichtig. Aber relativ häufig versucht man es sich dann einfach zu machen, indem man Tools wie Excel oder Ähnliches verwendet und da dann so weit wie möglich kommt. Ne? Und diese gemeinsame Arbeit mit Daten, ne? Dieses, wir arbeiten alle auf denselben Daten, auf derselben Wahrheit, wir tauschen uns aus und ja, wir haben quasi eine Plattform und nicht irgendwie ganz viele unterschiedliche Pools an Daten. Das ist halt was extrem wichtig ist und was dann oft zu kurz kommt, wenn man mit seinem eigenen Excel oder seiner eigenen Datenquelle nur in seiner Welt bleibt.
Weißt du, was ich so geil finde bei dieser ganzen Diskussion immer? Excel ist ja tausendmal komplizierter als die Lösung, die man ja den Leuten anbietet. Das heißt, wir reden da über Data Culture, die jetzt irgendwie etabliert werden muss. Das heißt ja, eigentlich haben wir doch eine Data Culture, die sehr Excel-lastig ist. wo Leute irgendwelche S-Verweise bauen, wo sie was tun, wo sie was machen. So, wir reden jetzt nicht über die Leute, die gar nicht datenaffin sind. Das wäre vielleicht nochmal gleich ein Thema. Aber Leute, die erstmal von Excel jetzt so, sag ich mal, auf Pyramid kommen sollen oder auf Power BI oder wie es denn nicht alles heißt, so. Oder Fabric und dann SAC. Und dann sagt man jetzt so, okay, Leute, das war doch total kompliziert vorher. Das heißt, die hatten ja eigentlich schon eine Datenkultur, aber das ist ja nicht eine Datenkultur, die dir vorschwebt. Das ist ja etwas anderes. Du hast ja Zentralität schon genannt. Du hast ja schon gesagt, du willst Leute, die positiv dem gestimmt sind, so über. Also du hast einen anderen Begriff von Data Culture. Dann war es vorher ja irgendwie eine schlechte Data Culture, ne?
Ja, eigentlich schon. Also was heißt schlechte Data Culture? Das hört sich jetzt immer so hart an, ne? Aber man hat halt eher so für sich selbst gearbeitet mit den Tools, die man kannte. Und mittlerweile gibt es aber so moderne Tools. Wir wollen alle irgendwie KI einsetzen. Wir wollen uns alle mit Daten austauschen. Wir wollen die Daten sharen. Wir möchten gemeinsam an Projekten arbeiten. Und das passiert halt nicht, wenn ich auf meinem Excel bin. Und ja, es ist halt so, dass das Excel ja die vertraute Umgebung ist, ne? Und alles Neue macht erstmal Angst. Und das kann noch so einfach sein, bis sich da der Kopf dran gewöhnt, dass dieses Neue gut und einfach ist, dauert es wirklich einige Wochen.
Einige Wochen bist dabei. Also das heißt, man kriegt die Leute da schon hin. Was für Argumentationsrichtlinien machst du denn? Man kann ja verschiedene Dinge fahren. Man kann ja sagen, man arbeitet mit Druck und macht es sehr krass top-down. So, man kann ja sagen, ich nehme die Leute, das hast du schon einige Sachen gesagt, sehr früh mit, um diesen IKEA-Effekt zu haben. Oder ich sage halt, die Leute kriegen jetzt Ausbildung, es gibt so eine Nutzenargumentation. Guck mal, wie toll alles ist. Was ist denn so deine Erfahrung? Was führt denn zum Erfolg, dass Kongstar zum Beispiel jetzt eine geile Data Culture hat?
Also bei Kongstar, das haben wir jetzt ganz neu, will ich aber hier in dem Rahmen auch mal erzählen, wir haben eine Lernreise eingeführt und das war total super. Einer von unseren Power-Usern kam und sagte, ey, ich brauche irgendwas, um meine Kollegen mitzunehmen. Die sind da so ein bisschen, die haben Berührungsängste, die sind nicht so richtig im Thema und tun sich ein bisschen schwer. Können wir nicht irgendwie eine Lernreise machen? Ich sage, Lernreise, total super. Und wir haben das dann auch wirklich angefangen zu planen und haben überlegt, was brauchen wir? Und eigentlich müssen wir ja an der Fachlichkeit schon anfangen, zu sagen, okay, wir gehen jetzt gar nicht mit der Technik rein und erschlagen euch irgendwie mit Begriffen wie Dimensionen und Kennzahlen und gehen in die Technik des Tools, sondern wir fangen an, eure Fachlichkeit so auseinanderzunehmen anhand von Fragestellungen, Beispielfragestellungen, dass ihr intuitiv schon Kennzahlen und Dimensionen identifiziert und dann merkt, okay, meine Denke ist gar nicht so weit weg von der Analyse und von dem, was ich für das Tool brauche. Und darauf dann aufzubauen in immer weiteren Sessions und das Ganze zu steigern in einem Pace, wo die Fachseiten mitkommen können, das ist halt super nützlich und hilfreich. Und wir merken halt, die sind extrem begeistert und das kommt super gut an. Und ich bin sehr optimistisch, dass da auch viele neue Fans von Analytics gewonnen werden können mit.
Diese Lernreise, wie habe ich sie mir vorzustellen? Sind das Workshops, sind das Videos, sind das Poster, sind das, was weiß ich, Brieftauben, die von A nach B fliegen? Was ist denn so eine Lernreise? Also da komme ich jetzt hin und sage ja, also dann komme ich jetzt zu dir, du bist ja jetzt so das Reisebüro und ich sage, ich möchte gerne meine Lernreise. Dann sagst du, okay, was ich verstanden habe, alles klar, das ist eine Anforderung, das ist deine Fachlichkeit und jetzt geht irgendeine Lernreise los. Was sind denn da die Stationen, die du dann zusammenstellst als Reisebüro, Elna?
Das Reisebüro Elner schaut sich dann erstmal an, was ist das für ein Fachbereich, was haben die für Needs, was haben die vielleicht auch für Daten, um so ein bisschen anhand deren Beispielen tatsächlich arbeiten zu können. Und dann ist das eine Workshop-Reihe, die relativ interaktiv ist. Es ist so eine Mischung aus ich schule und ich habe Übungen, wir haben teilweise auch Hausaufgaben, um die Leute wirklich selbst zu enablen. Ne? Das ist also eine gute Mischung. Wir haben natürlich auch sowas gemacht, wie Videos zu drehen oder ganz viel Dokumentation zu schreiben. Aber dieser interaktive Austausch ist halt eigentlich das, was am meisten bringt. Und wir haben auch gemerkt, dass diese Schulungssession, je kleiner sie geschnitten sind, also diese Abfolge von Schulung und Übung, je kleiner das geschnitten ist, je besser kommt das Ganze an und je besser verfängt sich das. Ne? Das heißt, wenn du ganz wenig Inhalt reingibst und das dann direkt ausführen lässt, funktioniert das besser, als wenn ich einen Monolog halte über 2 Stunden und dann sag so, und jetzt habt ihr die Übungsaufgabe.
Ja, ich glaube, wir sind da sehr nah beieinander. Auch gerade um die Datenkultur ist ja bei mir so, ich benutze gerne den Begriff der Challenge. Also das ist ja dann quasi die Lernreise. Im Sinne von, man etabliert Use Cases und sagt bis zu einem gewissen Zeitpunkt, du garantierst jetzt als Trainerin oder als Consultant für die Machbarkeit, wo du sagst, ey, das kriegen wir schon hin, das ist auf die Reise, das können wir auch gut mit den neuen Tools machen. Und das ist dann eine Reise irgendwann abgeschlossen und dann hat man ja einen Erfolg, wie wir das mit dem IKEA-Projekt haben. Ich bin da ja so ein bisschen, sag ich mal, aus dem Sport getrieben, dass ich ja immer ganz gerne die Leute auch gegeneinander antreten habe lassen. Als ich früher noch diese Challenge gemacht habe, nach dem Motto, hey, Abteilung 1 hat schon geile Ergebnisse und dann indirekt gesagt, ja, Abteilung 2 sieht nicht so geil aus, ne? Wollen wir vielleicht mal. Das ist aber ja, glaube ich, eine gewisse Art, wie man dann ja auch selber ist und was einen als Person, als Consultant auch macht. Aber ich glaube, diese Lernreise und die Challenge, die haben halt viel mehr Gemeinsamkeiten, als dass wir jetzt da irgendwelche Unterschiede aufmachen könnten, oder?
Das glaube ich auch. Also ich gehe halt eher den Weg des Feierns, ne? Dass du sagst, okay, ihr habt da wirklich was geschaffen, stellt das vor, ihr kriegt die Bühne, ihr werdet dafür wirklich auch gelobt und ein bisschen hervorgehoben. Ich stelle mich ungern hin und sage, ach übrigens, die anderen Abteilungen haben das nicht, sondern ich gehe so ein bisschen in Richtung intrinsische Motivation und hoffe, dass die anderen Abteilungen halt einfach nachziehen, weil sie sehen, wie einfach es ist und wie gut die anderen Fachseiten performen. Und das funktioniert auch tatsächlich sehr gut. Wir haben bei Kongstar in den letzten Jahren einige Data Days veranstaltet. Das sind wirklich Tage, an denen wir ganz viele Vorträge hatten, über Daten, um Daten, um das Reporting und die Analytics-Themen von Kongstar. Und wir haben gemerkt, im ersten Jahr, da haben wir noch selber sehr viel zugesteuert und das wird immer weniger. Also die Fachseiten bringen so viele Inhalte mit. Wir könnten fast jeden Monat einen Data Day veranstalten und das ist extrem spannend zu sehen und gibt denen die Möglichkeit, sich zu präsentieren und zu sagen, hey, das habe ich geschaffen, auch für euch, für die anderen. Ne? Da geht auch diese Zusammenarbeit wirklich gut einher. Das ist echt schön zu sehen.
Ja, ich glaube auch, das ist gar nicht der Weg, dass man sich da entscheiden muss, was wir beide jetzt besser finden. Ich glaube, das hängt halt auch stark von der Organisation ab und wo man das machen muss. Also wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Klischeekiste greifen, dann ist natürlich so ein Telekommunikationsanbieter wie Kongstar mit auch sehr junger, aggressiver Werbung, dann sind das auch noch, glaube ich, Kölner, richtig? Dann ja, sag ich mal, genau. Die Rheinländer, wenn du sie mal begeistert hast, dann sind die auch sehr begeisterungsfähig, darf man auch vergessen. Voll über die Klischeekiste jetzt auf. So, ich möchte jetzt gar nicht das Negativbeispiel aufmachen. Ich will einfach nur sagen, ich glaube, ab und zu muss man auch mal ein bisschen Druck arbeiten und die Leute so ein bisschen zu ihrem Glück zwingen, ne? Also ja. Ich bin ja nun, sag ich mal, gebürtiger Norddeutscher, ich weiß, wovon ich rede, da muss man auch ein bisschen mal zeigen und die laufen auch nicht so jedem Trend hinterher. Der Pfeffersack-Image stimmt ab und zu halt auch mal und da muss man so ein bisschen mit sanftem Druck natürlich auch mal was machen, aber das ist ja immer, da denken die Leute ja immer so, ja, nee, also jetzt nehme ich die Janine oder jetzt habe ich das mir, hätte ich lieber so jemanden wie den Wiener. Das ist gar nicht die Frage, weil du stellst dich ja auf die Gegebenheiten ein, die du vorfindest. Das ist ja nicht so, dass man sagt, ja, ich habe jetzt so den Trainer genommen. Nein, der Trainer kann ja dementsprechend gucken, was braucht es denn hier gerade? Und was ich den Leuten nur empfehlen kann, ist immer auch so ein Nominierungsprozess, weil ganz oft sind nämlich Führungskräfte auch die Verhinderer. Da heißt es dann so, ja, Data Culture wollen wir jetzt machen, aber dann sind die nicht bereit, Zeiten dafür bereitzustellen. Und deswegen finde ich immer ganz gut, wenn du sagst zu den Führungskräften, jetzt nominier mal ein paar Leute aus dem Team, die hier ein bisschen Data Culture machen sollen, die ein bisschen auf die Straße bringen wollen, weil dann kann man nachher wieder kommen, Moment, du hast die ja benannt. Das war immer so ein Taschenspielertrick von mir. Das hat ganz gut funktioniert, weil dann konnte man den Ball immer zurückspielen, wenn die dann gejammert haben.
Ja, das ist eigentlich ganz gut als Trick. Es ist natürlich relativ häufig so, ne? Weil wir hatten ja gerade schon mal kurz drüber gesprochen, die Leute machen das neben ihrem Tagesgeschäft. Und es ist, glaube ich, auch vielen Führungskräften nicht bewusst, wie viel Arbeit dahinter steckt, sich in so ein Analytics-Thema reinzuarbeiten, schöne Dashboards zu entwerfen. Das ist halt nicht mal eben aus der Hand geschüttelt. Wenn die aber sagen, pass auf, ich habe den und den abgestellt und der soll das jetzt bitte für uns tun, dann hat man eine ganz andere Grundlage. Und ja, ich stimme dir auch zu, du kannst natürlich nicht in jedes Unternehmen gehen und genau die gleiche Chose fahren. Ne? Und es gibt auch nicht dem Begriff der Data Culture. Ich glaube, dass eine Data Culture bei dem einen Unternehmen auch sein kann, wir haben gute Standardberichte und wir nutzen die in unseren Meetings, und in dem anderen ist es aber, wir sprechen über Daten, wir haben in jedem Meeting interaktive Dashboards, wir machen unsere Data Festivals oder Data Days. Das kann komplett unterschiedlich sein. Es kommt auf das Personal an, auf die Mitarbeiter an, und es kommt aber auch auf das Ziel an, was man sich vorher definiert hat. Ne? Wo möchte ich überhaupt hin? Wofür mache ich das Ganze?
Ja, das finde ich nochmal einen ganz krassen, nochmal einen ganz wichtigen Punkt, den man nicht weit genug rausstellen kann. Das heißt, ich würde unterschreiben, jedes Unternehmen muss sich mit Data Culture beschäftigen. Das würde ich total, sehe ich genauso. Deswegen machst du es ja auch und hältst es ja auch mit die Fahne hoch. Aber ich glaube, die Differenzierung, wie viel Data Culture, also wie intensiv, wenn wir da so eine Ebene aufmachen würden, das ist hochgradig unterschiedlich. Also wenn ich logischerweise ein total data-driven Geschäft habe, nehme ich jetzt mal Sportwetten. Die sind extrem data-driven, auch wenn ich es nicht leiden kann und nicht mag, aber das ist ja nur meine persönliche Meinung. Die sind auf jeden Fall data-driven und sehr real-time und so weiter. Da brauche ich ja ganz andere Kompetenzen, als wenn ich jetzt, sage ich mal, ich will jetzt keinen zu nahe treten, Straßenbauer bin, wo ich sage, da gibt es vielleicht noch ein paar technische Herausforderungen, Ingenieur sagen Dinge etc. Das ist vielleicht dann nicht so ganz nah, vielleicht völlig falsch. Vielleicht liege ich völlig falsch, ich entschuldige mich bei allen Straßenbauern, die es gibt auf der Welt. Aber ne, du weißt, was ich meine, da gibt es wahrscheinlich eine Range auf jeden Fall, dass es dann nicht so krass ist wie bei jemandem, der Sportwetten macht oder der jetzt irgendwie E-Commerce ist, unterstelle ich einfach mal, dass es krasser ist als beim produzierenden Gewerbe. Auch wenn ihr jetzt alle sagt, ja, aber die Maschinen werten wir ja auch aus. Data Culture ist wichtig, aber es ist ja kein Wettbewerb, wer ist Data Culture-iger. Es ist ja wichtiger, passt du die Data Culture, die auch zu dir passt und machbar ist. So, das ist ja wichtig. Oder die du brauchst, um wettbewerbsfähig zu sein.
Genau, das denke ich auch. Also du musst halt wirklich die passende Data Culture für dich finden oder für das Unternehmen finden, was ich jetzt zum Beispiel gerade betreue. Und da gibt es auch kein Patentrezept. Ne? Also ja, wir haben Methodiken und wir wissen ungefähr, was man tun kann, um die Leute mitzunehmen und zu begeistern. Aber eigentlich musst du es jedes Mal wieder auf die Gegebenheiten anpassen.
Jetzt reden wir ja immer Richtung Fachabteilung und sagen wir, die müssen. So, jetzt tun wir ja immer indirekt so, indem wir die Fachabteilung immer nennen, dass das die IT ja alles könnte und die wären voll data-driven. Wie ist denn da dein Bild? Also ist es so, die können sich daneben hinstellen, die Arme verschränken und sagen, jetzt machen die Fachabteilung mal? Oder würdest du genau das Gegenteil sehen, wenn du über Data Culture sprichst?
Also es ist ja tatsächlich so, dass die Entwickler sich ja genauso umstellen müssen. Ne? Also ich bin damals, können wir ja nochmal bei dem Kongstar-Beispiel bleiben, weil das einfach so ein schönes Beispiel ist. Wir haben damals Business Objects abgelöst und wir sind damals vom Kunden auf das Tool, was wir jetzt gerade anwenden, gestoßen worden. Wir kannten das nicht. So, das heißt, wir mussten uns das Ganze ja auch erstmal irgendwie anarbeiten, mussten schauen, wie passt das überhaupt in den Kontext, wie können wir die Leute begeistern. Und was halt auch immer mehr wird, ist tatsächlich, dass die Entwickler, die vorher sich wirklich im Keller eingeschlossen haben, wenn du es jetzt mal ganz hart formulieren möchtest, dass die immer mehr in Kontakt mit den Fachseiten treten müssen. Und das ist ein riesen Change. Das heißt, du musst ja ein komplett anderes Mindset aufbauen, du musst mit den Fachseiten ins Gespräch kommen. Und vorher hatte man vielleicht so zwei getrennte Welten und vielleicht einen Product Owner dazwischen, der die Kommunikation betreut hat. Das haben wir alles nicht mehr. Sondern die Entwickler sprechen mit den Fachseiten und zwar direkt und sollen die auch noch coachen. Das ist halt auch eine Herausforderung.
Ja, ich glaube auch, Data Culture bedeutet halt auch Team Culture. Nach dem Motto, man kann nicht Daten isoliert alleine in Excel betrachten und dann rumschreien und sagen, ich habe hier nachher recht gehabt, sondern es ist ja ein Prozess, in den wir mittlerweile reingehen, wo wir sagen, alle Seiten müssen so zusammenarbeiten, weil wenn die IT es nicht schafft, vernünftige Daten bereitzustellen, mit denen ich dann nachher Dashboards baue, dann werde ich nachher auch frustriert sein und sagen, jetzt muss ich erst einmal alles aufbereiten und das konnte ich dann vorher auch in Excel. Das heißt, Data Culture ist ja auch eine Aufbereitung der Daten, eine ich stelle sie hin Daten, so wie dann jeder die Grenze zieht, das weißt du jetzt wieder besser als ich, aber das ist, finde ich, nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, dass das halt ganzheitlich, holistisch gesehen werden muss. Ich kann nicht nur immer sagen, liebe Fachabteilung, werdet endlich data-driven. Nee, ihr müsst auch eure Rolle als IT und als Vorbild selber data-driven zu sein. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn ich da irgendwo hinkomme und sage, wo ist denn euer Dashboard, das zeigt, wie viele Dashboards ihr im Einsatz habt und wie die genutzt werden in der IT. Dann sind wir lange Gesichter, sage ich, warum nutzt ihr es nicht? Wäre doch gut, wenn ihr es hättet. So, und das war immer so ein großes ein Fragezeichen bei den IT-Mitarbeitern im Gesicht. Und das war auch so ein bisschen, die IT hat einen beauftragt, um halt Data Culture reinzubringen. Das ist ja ganz oft der IT-Leiter oder so oder Leiterin, die dann sagen, ey, komm, Gas geben. Und nachher sind die das noch nicht selber, halten sich nur dafür. Und das ist natürlich für dich als Management-Consultant im Bereich natürlich super herausfordernd, weil du stehst ja immer zwischen allen Fronten dann.
Ja. Ja, und also ganz wichtig ist natürlich, dass die Daten halt so einfach wie möglich bereitgestellt werden, ne? Und das unterschätzen, glaube ich, auch viele. Die Datenbasen, die da teilweise in den Unternehmen schlummern, die sind nicht ready dafür, dass da Fachseiten mitarbeiten. Die sind fehleranfällig. Je nachdem, was man für ein Tool verwendet, kannst du dir super schnell die Daten duplizieren, kannst dir da irgendwelche Fehler reinbringen. Wenn du willst, dass deine Mitarbeiter mit Daten arbeiten und sich sicher fühlen, dann muss da eine Grundlage geschaffen werden. Und das ist extrem viel Aufwand, ne? Auch schon alleine sprechende Namen für Spalten und Tabellen zu vergeben, ne? Das Ganze nicht irgendwie technisch auf Englisch zu machen, ist wirklich aufwendig und das darf man halt auch berücksichtigen.
Jetzt arbeitest du ja bei Opitz Consulting, ne? Und ihr habt ja eine Vielzahl an Projekten. Also das ist ja wirklich, sag ich mal, die ganze Palette. Also von kleinerem Mittelstand über größerem Mittelstand bis hin zu Konzernen, bis öffentliche Verwaltung, öffentliche Hand. Es ist ja einfach alles dabei. Also es gibt ja nichts, was ihr nicht auf der Klaviatur hättet in der deutschen Unternehmung. So, die sind ja alle dabei. So, dann habt ihr, sage ich mal, selber ja Implementierer. Dann habt ihr ja selber Management Consulting wie dich, die halt sagen, ich gehe auch solche Themen an. Dann habt ihr komplette Techies und so weiter. Es ist endlos. Ich könnte das jetzt endlos so weitermachen. Ich glaube, jeder hat verstanden, was ich meine. Ihr seid so ein Full-Service-Provider. Wie ist das denn für dich jetzt dann auch selber, wenn man die Data Culture hochhält mit den Kollegen? Also, das heißt, man ist ja dann auch noch da in so einer Rolle. Es gibt jetzt zum Beispiel Implementierer, die dann sehr gute Arbeit machen beim Kunden, die ihr da reinbringt. Da musst du ja auch immer gucken, dass die auch gut ihren Job machen und proaktiv und nicht irgendwie Information Hiding, sondern auch sagen, ey, es geht immer um die Enablung des Kunden. Da stelle ich mir sehr schwer vor, weil das ist ja auch ein Change bei euch, ne? Also, das hat sich ja auch gewandelt, logischerweise.
Ja. Also es ist extrem spannend. Wir haben auch die unterschiedlichsten Charaktere bei uns im Unternehmen. Es gibt Leute, die sich da sofort irgendwie nativ drauf einlassen, die das total feiern und gut finden. Und es gibt halt aber auch Techies, die einfach ITler geworden sind, damit sie nicht mit Menschen sprechen müssen. Ne? Die mögen Maschinen, die mögen die IT, aber das ist halt jetzt niemand, den du in den Fachbereich setzt. Und was wir halt bei Opitz relativ gerne machen, sind so Change Facilitator Ausbildungen, die dann auch wirklich alle Mitarbeiter kriegen und wo dann die Mitarbeiter auch selber so ein paar Methodiken an die Hand kriegen, um zum einen sich selber zu managen, zum anderen aber auch die Fachseiten ein bisschen zu verstehen und zu leiten. Und das ist halt ein extrem wichtiger Schritt meiner Meinung nach, weil die Mitarbeiter dann ans Denken kommen und auch verstehen, hey, warum fällt mir das denn gerade so schwer? Warum bin ich denn gerade selber in der Ablehnung? Und was kann ich denn tun, damit ich für mich das Ganze positiver bewerte und besser annehme? Und das sind halt gute Grundlagen. Und wir versuchen natürlich auch, unsere Mitarbeiter mitzunehmen, ne? Also die Entwickler mitzunehmen und die an die Hand zu nehmen und zu versuchen, die Richtung Fachbereich zu entwickeln.
Na. So, pass auf. Also, wir haben ja noch einiges vor. Wir sehen uns heute ja nicht das letzte Mal. Es ist ja so, dass wir sagen, wir sehen uns öfter. Du bist die Stimme der Data Culture des Weitereinordnens. Wir werden zu Gast haben deinen lieben Kollegen Fabian Heidenstecker. Das haben wir nämlich vor der Folge schon besprochen, dass der nochmal kommt. Mit dem habe ich ja mal so eine Fabric-Serie zusammen gemacht. Wer Lust hat, da nochmal reinzuhören, hört da gerne rein. Da haben wir auch damals ein Webinar gehalten. Das war mega krass besucht. Da waren wir total erfolgreich und es hat total Spaß gemacht. Der kommt nochmal. Da werden wir auch seine Sicht der Dinge nochmal hören, werden noch ein bisschen über Fabric, wie geht das, wie funktioniert das, wie machen wir das, das könnt ihr dann nächsten Monat hören, da freuen wir uns auch beide schon sehr drauf und dann hast du ja, glaube ich, den Namen Kongstar auch schon mal erwähnt, ich glaube, ich bin einfach mal jetzt, da kriegen wir schon mal jemanden hier auch noch vors Mikrofon, da haben wir gemeinsame Kontakte, ich vor alter Zeit, ihr macht öffentliche Veranstaltungen mit denen, das ist mir völlig egal, die ziehen wir hier vors Mikrofon, das kriegen wir hin, oder?
Ja, die haben viele spannende Themen. Ich würde mir das tatsächlich auch sehr wünschen.
Ja, also das haben wir jetzt gecallt. Kongstar, wenn ihr zuhört, ne? Susanne zum Beispiel, wenn ihr uns hört, die waren ja auch schon mal hier bei uns. Ich glaube, ich war bei Kai damals. Das kriegen wir schon hin. Da will ich jetzt einfach mal optimistisch sein. Das call ich jetzt einfach mal. Wenn nicht, ist auch ein bisschen peinlich jetzt.
Okay, und, also ihr müsst mitmachen, Leute.
Ja, hilft nichts. Weißt du, ich habe es auch erzählt mit dem Nominierungsprozess. Man muss ab und zu auch einfach mal sagen, das geht nein, jetzt mal Spaß beiseite. Da macht ihr ja auch sehr, sehr viel mit denen zusammen, geile Veranstaltungen und so weiter. Letztes Mal nach Köln habe ich es leider nicht geschafft. Beim nächsten Mal bin ich dann auch wieder dabei. Das kriegen wir schon alles hin. So, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, was ich immer in diesem Podcast sage, nämlich Janine, dir gehören die letzten Worte. Du kannst tun und lassen und machen, was du willst. Also du kannst jetzt sagen, was du möchtest. Du kannst Werbung machen. Du kannst irgendetwas Privates erzählen. Du kannst dir erzählen, was irgendwie wichtig ist. Das Einzige, was du nicht sagen darfst, ist herzlichen Dank für die Einladung, Andreas, weil auch du ja sowieso jetzt öfter da sein wirst. Und das bedeutet, das ist das letzte Mal, dass du diese Gelegenheit hast, weil unsere gemeinsamen Gäste ja demnächst das letzte Wort haben. Also wähle weise, ne? Sei dir verantwortungsbewusst. Und ich sage schon mal tschüss. Ne? Wenn ihr irgendwas habt, ihr könnt Janine anschreiben, ihr könnt mich anschreiben, ich leite das weiter. Ihr kriegt da an die richtigen Stellen. Ne? Opitz, coole Firma, macht das alles, kriegen wir alles zusammen hin. Ansonsten, Janine, deine letzten Worte.
Ja, meine letzten Worte sind tatsächlich, bleibt dran. Wir werden wirklich sehr viele spannende Gäste haben in den nächsten 11 Folgen. Das wird wahrscheinlich ein bunter Rundumschlag durch die Technik. Und der Andreas hatte gerade schon mal die Veranstaltungen bei Kongstar erwähnt. Wir haben im November wieder eine in Köln. Ich werde das auf meinem LinkedIn-Profil dann auch nochmal posten, wann genau die stattfinden wird. Und es sind auch noch viele weitere spannende Veranstaltungen in Aussicht. Es gibt zum Beispiel eine BARC-Konferenz in Würzburg demnächst. Also wenn ihr da Lust drauf habt, kommt gerne vorbei. Wenn ihr Interesse habt, euch auszutauschen über Data Culture, meldet euch. Ich freue mich auf euch.
Dann hast du doch nicht das letzte Wort. Es tut mir leid. Reden wir über das Data und der AI Summit bei BARC. Da seid ihr vertreten.
Da bin ich
das
auch,
ist
ja.
Der 11. Da bist du also auch vor Ort. Ne? Das, ist der, das ist der 12. und der 13.
Ich glaube schon, ja.
Da findet ihr einen Link unten unter dieser Folge. Setze ich euch rein und mit einem Code, der da steht, wart ihr auf das Ticket. Tatsächlich noch mal ein paar Prozente, wenn ihr das bei uns eingebt, wenn ihr es über den Podcast gehört habt, habe ich nämlich bei Carsten für euch klar gemacht. So ist es nämlich, wenn du auch da bist, wenn das kein Grund ist, da nicht vorbeizukommen. Das ist dann in Würzburg, macht es auf jeden Fall. Das wird großartig. Ich kann leider nicht in Würzburg sein. Du schickst mir noch mal Konstar, dann treffen wir uns in Köln und dann kriegen wir das auch hin. Vielleicht nehmen wir da direkt eine Folge auf. In dem Sinne, jetzt sag noch mal tschüss, dann hast du wenigstens das letzte Wort.
Wunderbar, ja. Habt einen schönen Abend und bis demnächst.
Tschüss.
Tschüss.